Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima. Hallo und herzlich willkommen bei Grad Global, dem Podcast für Entwicklung und Klima. Mein Name ist Anja Backhaus, schön, dass ihr dabei seid. Stellt euch mal vor, es gäbe Fabriken, aus denen das Wasser sauberer herausfließt, als es hineingeflossen ist. Oder Häuser, die mehr Energie erzeugen, als sie verbrauchen. Das klingt utopisch, fast zu schön, um wahr zu sein. Aber genau solche Utopien braucht es ja, wenn wir unsere Zukunft positiv gestalten wollen. Und es gibt auch ein Konzept, das in seiner konsequenten Umsetzung zu solch positiven Effekten führt. Konnte, nämlich das Cradle-to-Cradle-Konzept. Das verfolgt eine Vision, der Mensch soll vom Schädling zum Nützling werden für die Natur. Also er führt durch seinen Verbrauch und seine Produktion der Natur auch was Gutes zu. Klingt nach vielen tausend Jahren der Ausbeutung und Unterwerfung der Natur nach einem ganz neuen Ansatz für den Menschen. Und ich freue mich, über diesen Ansatz zu sprechen mit der Umweltwissenschaftlerin Nora-Sophie Griefahn. Sie hat die Nichtregierungsorganisation Cradle to Cradle gegründet. Hallo Frau Griefahn, herzlich willkommen bei Grad Global.
Hallo, guten Tag, herzlichen Dank für die Einladung.
Vielleicht, Frau Griefahn, erklären Sie doch noch mal ganz konkret, was die Idee ist hinter Cradle to Cradle. Wie funktioniert das Prinzip?
Ja, sehr gern. Ich finde interessant, dass Sie gerade sozusagen ja wirklich schön eingeleitet haben, aber natürlich als Utopie dargestellt haben. Und ich glaube, was wichtig ist, eigentlich ist Cradle to Cradle gar keine Utopie, sondern es geht darum, eine Form, ja, ein Denkansatz, eine Form, das ist auch eine Einstellung. Wie gehen wir auf Dinge, ja, wie gehen wir mit Dingen um? Wie entwickeln wir Dinge ganz anders? Wie können wir zum Beispiel statt immer nur uns negative Ziele zu setzen und sozusagen unsere negativen Auswirkungen reduzieren zu wollen, wie können wir uns Ziele setzen, die wirklich positiv sind und die eigentlich nur das widerspiegeln, was wir in der Natur auch betrachten?
Die Natur kennt also negativ meinen Sie mit, dass wir sozusagen verzichten müssen oder reduzieren müssen? Das meinen Sie mit negativen Betrachten?
Genau, momentan sind wir ja sozusagen dabei, dass wir immer nur sagen, na, wir sind sozusagen so schlecht, wir verursachen viel Müll, wir verursachen viel CO2 und dann ist sozusagen das Ziel, das alles zu reduzieren und das Ziel ist irgendwie 1,5 Grad Erderwärmung zu schaffen. Auch das ist ja nur sozusagen eine Reduktion von Schaden. Wir setzen uns gar keine Ziele, dass wir wirklich positiv sein wollen. Wenn wir aber sehen, dass wir sozusagen andere Dinge in der Gesellschaft machen, wie sozusagen wenn wir wirtschaften oder auch im Umgang mit anderen Menschen, dann reden wir immer davon, uns positive Ziele eigentlich zu setzen. Wir wollen sozusagen Geld erwirtschaften, wir wollen irgendwie ein schönes Familienleben haben, gute Sozialstrukturen. Und wenn es dann sozusagen um die Ökologie geht, dann sprechen wir nur davon, wie können wir denn möglichst unseren Schaden reduzieren, statt eigentlich genau das andersrum zu betrachten und zu sagen, wie können wir denn eigentlich einen guten, positiven Beitrag dazu leisten, dass alle, die hier auf der Erde sind, hier gut leben können.
Und wie können wir so einen guten, positiven Beitrag leisten? Was für eine Idee haben Sie?
Naja, mit Cradle to Cradle sagen wir, man kann die Dinge halt nochmal ganz anders angehen und man muss halt von vornherein da ansetzen, zu sagen, wie schaffen wir es eigentlich wirklich, einen dicken, großen, positiven Fußabdruck zu hinterlassen, der dazu beiträgt, dass wir unsere Dinge sozusagen nochmal alle überdenken und nochmal ganz anders gestalten. Sie hatten es ja in der Einleitung auch ganz gut gesagt, dass wir uns überlegen, wie schaffen wir Gebäude, die nicht nur weniger Fläche wegnehmen, sondern die vielleicht auch noch die Luft reinigen, das Wasser reinigen, die Lebensmittel produzieren, die sozusagen mehr darstellen. Genauso wie schaffen wir Produkte, die so gestaltet sind, dass sie am Ende nicht nur Müll werden, sondern auch noch mehr Werte haben. Also sozusagen das immer mit zu überlegen. Und da gibt es sozusagen dann die Cradle-to-Cradle-Denkschule als sozusagen die Perspektive, wie gucken wir auf diese ganzen Dinge. Und mit dem Cradle-to-Cradle-Design-Konzept haben wir sozusagen einen konkreten Lösungsansatz, wie man das in eine praktische Umsetzung bekommt. Also Produkte so zu gestalten, dass sie entweder immer wieder in der Biosphäre zirkulieren können und halt immer wieder Nährstoff für die Natur werden oder in der von uns menschengemachten Technosphäre immer wieder zirkulieren können und immer wieder sozusagen Nährstoff für ein anderes Produkt, ein anderes, etwas anderes, was wir herstellen wollen, werden. Und da geht es natürlich darum, sich anzugucken, haben wir Produkte, die dafür gemacht sind, dass wir sie verbrauchen, oder Produkte, dass wir sie gebrauchen. Und alles, was wir verbrauchen, muss so gestaltet sein, dass es auch am Ende wieder in die Biosphäre landen kann, in der es sozusagen automatisch landet. Alles, was was wir nur gebrauchen, kann auch immer wieder in dieser Technosphäre zirkulieren und damit immer wieder Nährstoff für einfach andere Produkte werden. Damit müssen wir einfach alle Dinge wirklich nochmal ganz anders denken, neu gestalten, neu erfinden und sie so gestalten, dass wir halt gerade nicht von einem Ansatz ausgehen, der frei von oder weniger schlecht ist, sondern der ganz klar definiert, wo wollen wir hinkommen, wie schaffen wir Mehrwerte und wie schaffen wir Produkte, die gesund sind für Mensch und Umwelt und gerade rauskommen aus einer weniger schlecht Debatte.
Also im Moment geht es ja bei den Klimaschutzplänen immer eher darum, weniger Ressourcen zu verbrauchen. Das müsste dann nach Ihrem Prinzip gar nicht stattfinden, sondern es geht eher darum, Ressourcen anders oder gar nicht zu verbrauchen, sondern zu wiederzuverwerten.
Genau, Ressourcen zu gebrauchen. Und wir reden momentan ja sozusagen auch gerade, wenn wir zum Beispiel über das Klima reden, wir reden darüber, dass wir ein CO2-Problem haben. Aber eigentlich haben wir ja kein CO2-Problem, sondern ein Kohlenstoffmanagement-Problem. Wir nehmen Kohlenstoff aus der Erde, wir produzieren daraus etwas und am Ende geht es in die Luft. Auch da schaffen wir keine Kreisläufe, sondern wir sozusagen verbrauchen etwas und bringen es an einen falschen Ort danach. Und das bringt sozusagen das ganze System aus dem Gleichgewicht. Statt zu sagen, Kohlenstoff ist eine wichtige Ressource, alles, was eigentlich um uns herum ist, besteht aus Kohlenstoff. Wir Menschen bestehen aus Kohlenstoff, die Pflanzen bestehen aus Kohlenstoff. Ohne Kohlenstoff gäbe es kein Leben. Und das heißt natürlich, dann diesen Rohstoff als das zu nutzen, was es ist, eine wertvolle Ressource, die man halt im Kreislauf führen muss und die man gut managen muss und nicht als etwas zu betrachten, was einfach nur schädlich ist.
Haben Sie eventuell ein Beispiel, das helfen kann, das Konzept in der konkreten Umsetzung zu begreifen?
Ja, natürlich. Wenn man sich sozusagen jetzt zum Beispiel die Textilindustrie anguckt oder den Textilsektor, dann sieht man da sozusagen momentan Mengen an CO2, die entstehen. Wir reden da von jährlich rund 1,2 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalent. Das sind circa 10% des weltweiten Treibhausgasemissionen. Und wenn man sozusagen sich so ein T-Shirt anguckt, dann ist das mit ganz vielen Problematiken heute verbunden. Wir haben zum Beispiel, sind viele unserer Textilien aus Kunststoffen hergestellt. Da ergeben sich Probleme wie Mikroplastik, die dann in die Gewässer sozusagen gehen, weil das Produkt gewaschen wird und beim Waschen sich Fasern abreiben. Die Materialien sind nicht dafür gemacht, dass sie im Hautkontakt sind. Das heißt, sie sind schädlich, wenn wir sie auf der Haut tragen. Die Farben sind nicht dafür gemacht. Menschen werden krank darüber. Gleichzeitig gibt es andere Textilien, die vielleicht dann aus Baumwolle bestehen, wo aber Riesenmengen an Wasser für verwendet werden. Oder auch sozusagen viele Pestizide im Einsatz sind. Und wenn man sozusagen sich das anguckt, dann sieht man, da sind ganz große Mengen an Material, die eingesetzt werden, die überhaupt nicht im Kreislauf gedacht werden. Wir haben ungefähr 26 Kilogramm Textilien pro Kopf, die im Jahr von Europäern gekauft werden und 11 Kilogramm davon werden entsorgt und davon wird nur ein Bruchteil dann auch wirklich recycelt wieder oder irgendwie wieder genutzt. 87% davon werden verbrannt oder landen auf Deponien. Und da ist sozusagen dieser Kreislauf ja gar nicht durchgedacht. Und natürlich könnte man zum Beispiel ein T-Shirt ganz anders gestalten. Es gibt auch schon Unternehmen, die das machen, dass sozusagen das von vornherein so entwickelt wird, dass alle Farben, alle Materialien, alles, was sozusagen im Prozess für dieses Produkt verwendet wird, so gestaltet ist, dass es halt für Kreisläufe designt ist, dass es für Hautkontakt designt ist, dass am Ende das T-Shirt nicht zu Müll werden muss, sondern komplett wieder recycelt werden kann und dabei halt nicht einem Downcycling unterliegt, also dass sozusagen ein Großteil davon trotzdem schlechter wird oder das Material nur minderwertig eingesetzt werden kann, sondern wirklich in der gleichen Qualität wiederverwendet werden kann. Vielleicht sogar in der höherwertigen Qualität, wenn man überlegt, dass man ja sogar mehr Energieeinsatz an der Stelle wieder reinbringt und dass dann sozusagen dieses Produkt von vornherein so gestaltet ist, dass es ja sozusagen sich gleich auch überlegt wird mit einem Businessmodell, wie gehen denn die Materialien zurück und so die Rohstoffe gar nicht wieder verloren gehen und dann im Endeffekt halt auch nicht diese Massen an CO2-Ausstoß und an anderen schädlichen Umweltauswirkungen mit einhergehen muss.
Also man denkt das Produkt bis zum Ende hin. Also
man denkt eigentlich von Anfang an. Also das Problem ist ja oft, dass wir momentan ganz am Ende ansetzen. Wir haben am Ende sozusagen Mengen an Textilbergen und überlegen uns dann, was machen wir denn jetzt damit? Und das heißt, eigentlich müssen wir doch von Anfang an überlegen, wie designen wir das Produkt gleich ganz anders und wie gestalten wir direkt den kompletten Nutzungszyklus so, dass das Material am Ende nicht zum Müll wird, sondern als wichtiger Rohstoff wiederverwendet werden kann für unter anderem andere Textilien.
Ja, das meinte ich mit Ende, also dass man das sozusagen weiterdenkt als bis zu einem Müllberg, weil viele Produzenten natürlich das T-Shirt dann nur bis zu diesem Moment denken, in dem sie es verkauft haben. Was danach damit geschieht, interessiert ja in erster Linie, sagen wir, als Wirtschaftsfaktor für die Produzenten erstmal nicht.
Das ist natürlich viel zu kurz gedacht, auch wenn man überlegt, dass Rohstoffe immer teurer werden. Das erleben wir gerade auch aktuell sozusagen wirklich hautnah. Und die Rohstoffe werden immer teurer und die Unternehmen verkaufen sie und versuchen sozusagen möglichst günstig einfach Rohstoffe zu bekommen, um sie dann halt weitergeben zu können, weil sie dann weg sind. Statt in anderen Businessmodellen zu denken und sich zu überlegen, na, wenn die Rohstoffe doch wertvoll sind, dann überlege ich doch, wie setze ich vielleicht besonders gute, wertvolle Rohstoffe ein, aber verkaufe sie zum Beispiel gar nicht mehr, sondern gebe nur noch den Nutzen ab und gebe sozusagen ja nur noch die 10 Jahre Nutzung oder vielleicht auch die gewisse Stundenanzahl, die Nutzung eines Endgerätes ab und dann bekomme ich die Materialien zurück und weiß damit genau, dass ich mit denen auch wieder kalkulieren kann, für weitere Produkte oder für meine Fortentwicklung meines Geschäfts. Und damit habe ich dann sozusagen, wird das Unternehmen zur Rohstoffbank und hat automatisch gleich eine ganz andere Form von Möglichkeiten zu rechnen und zu kalkulieren mit den Materialien und Rohstoffen, die ihm zur Verfügung stehen.
Wenn wir jetzt nochmal beim T-Shirt bleiben, jetzt hatten Sie eben aber ja gesagt, dass zum Beispiel für die Baumwolle schon auch sehr viel Wasser verbraucht wird. Also ich meine, die Basis ist dann ja doch wahrscheinlich wieder Baumwolle. Muss gar nicht sein. Nee. Also welche Kriterien, habe ich gerade überlegt, müssen denn erfüllt werden, dass es hundertprozentig in das Cradle-to-Cradle-Konzept passt?
Also ich glaube sozusagen, es ist ja wichtig, man kann natürlich von Baumwolle als Primärrohstoff für Textilien schon sprechen. Aber es wird, wenn man wirklich sozusagen Baumwolle recycelt, dann sind ja auch ganz viele Möglichkeiten noch weiterer Textilstufen sozusagen dazwischen. Es gibt sozusagen Tencel und andere Formen von recyceltem Material, was man dann sozusagen einsetzen kann. Das heißt, man muss nicht darüber sprechen, dass man immer primär Baumwolle verwendet und selbst sozusagen auch Baumwolle an sich kann erstmal recycelt werden. Aber es muss dabei halt natürlich überlegt werden, wenn ich diese Baumwolle dann herstelle, wie stelle ich die her und wie stelle ich dann das Produkt daraus her, damit es dafür geeignet ist. Es gibt auch noch ganz andere Materialien. Es gibt auch mittlerweile Kunststoffe, die für biologische Prozesse geeignet sind, oder auch andere Materialien, die man einsetzen kann. Da würde ich jetzt auch gar nicht sozusagen mich festlegen wollen, auf das eine Material ist das geeignetste, sondern es kommt halt auch wieder da drauf an, in welchem Nutzungsszenario wir sind. Aber sozusagen momentan verlieren wir ja diese Rohstoffe einfach nur. Und das ist natürlich viel zu schade, wenn man eigentlich weiß, wie viel Ressourcen auch da drin stecken und wie viel Energie da reingesteckt wurde, die herzustellen.
Sie haben vorhin mal angesprochen, dass ja sozusagen einen biologischen Kreislauf und einen technischen Kreislauf gibt. Wie unterscheiden die beiden sich denn?
Ich hatte es vorhin sozusagen kurz erwähnt, dass man sozusagen natürlich überlegen muss, in welchem Nutzungsszenario stelle ich mein Produkt her? Und wenn ich weiß, zum Beispiel mein Shampoo, das ist ganz einfach, das benutze ich, wasche mir damit die Haare und dann landet es im Abwasser. Das heißt, natürlich muss das dafür gestaltet sein, dass es in biologische Systeme, also ins Wasser gehen kann und sich dort abbaut. Das sozusagen komplizierteres Beispiel, was aber genauso da reingehört, wäre zum Beispiel meine Schuhsohle oder mein Fahrradreifen oder Autoreifen, wie auch immer, also Materialien, die sozusagen in einem sehr hohen Verschleiß ausgesetzt sind, die sich abreiben und die dann auch in der Umwelt, in die Umwelt gelangen. Und wenn wir wissen, dass zum Beispiel 40% des Kunststoffaufkommens, den wir als Deutschland in die Meere eintragen, vom Abrieb von Autoreifen kommt, dann ist natürlich sozusagen das ein enormer Faktor, dass man eigentlich einen Autoreifen so gestalten muss. Und wenn man sagt, man möchte kein Auto fahren, dann halt den Fahrradreifen so gestalten muss, dass der, wenn er sich abreibt, für biologische Systeme gemacht ist. Und ihn nicht nur darauf zu optimieren, dass er sich möglichst wenig abreibt, wie das in den letzten Jahren passiert ist, sondern halt wirklich sozusagen zu gucken, wie schaffen wir es, dass sich der Reifen, wenn er sich abreibt, so gestaltet ist, dass der Abrieb in die Umwelt gehen kann. Das wäre sozusagen vom Material her schon sozusagen das so auszusuchen. Und das wäre sozusagen dann die Biosphäre, also alles, was sozusagen dort alle Produkte, die verbraucht werden, müssen so gestaltet sein, dass sie immer wieder in die Biosphäre direkt auch zurückgehen können. Das heißt nicht, dass sie nicht zum Beispiel auch in der Technosphäre zirkulieren können. Das wäre sozusagen dieser andere Kreislauf, dass man sagt, naja, ich kann natürlich zum Beispiel auch das Baumwoll-T-Shirt erstmal in der Technosphäre zirkulieren lassen und daraus verschiedene andere Dinge machen. Nur ganz zum Ende muss es wieder zurückgehen können in die Biosphäre, wenn es sozusagen am Ende diese Perspektive des Verschleiß gibt. Und es gibt aber andere Produkte, die wir ja wirklich nur nutzen. Also sozusagen Metalle zum Beispiel, die und Produkte, die daraus hergestellt sind, die meine Waschmaschine oder auch, wenn man das Fahrrad weiter sich angucken möchte, der Rahmen von dem Fahrrad. Der wird ja nicht verbraucht, sondern den gebrauche ich nur. Das heißt, da kann ich den natürlich so gestalten, dass ich Materialien aussuche, die möglichst gut wieder in sozusagen wieder recycelt werden können, die halt am Ende nicht Müll produzieren, sondern einfach komplett ganz einfach wieder auseinandergenommen werden können und wo die Materialien dann eins zu eins wieder verwendet werden können und damit in der Technosphäre zirkulieren können. Und deswegen geht es sozusagen ganz stark darum, sich das Nutzungsszenario anzugucken und bei jedem Produkt, was ich irgendwie gestalte, designe, von vornherein zu überlegen, wo landen denn meine Materialien wann und wie muss ich sie dann gestalten, damit das funktioniert.
Jetzt waren wir ja gerade schon bei der Mobilität, also beim Fahrrad, vorhin schon beim Reifen. Es gibt ja auch viele Innovationen, die auf den Weg gebracht werden, die auch besser für unsere Umwelt sein sollen. Zum Beispiel jetzt ein E-Auto. Wie passen denn solche Innovationen in Ihr Konzept?
Naja, ein E-Auto ist jetzt auch nicht so eine große Innovation, wenn man überlegt, dass es dies auch schon seit mehreren Jahrzehnten auf dem Markt eigentlich gibt und die Autoindustrie nur einfach verschlafen hat, sich ein bisschen mehr darum zu kümmern, wie man denn sozusagen so eine Antriebswende voranbringen kann. Aus meiner Perspektive ist das auch noch kein innovatives Auto, nur weil man sagt, das ist jetzt irgendwie elektrisch betrieben. Man muss doch zum Beispiel ein Auto eigentlich als Rohstofflager betrachten und sehen, dass da so viele wertvolle Metalle, so viele Kunststoffe und Materialien, die eigentlich nur gebraucht werden, im Einsatz sind, dass natürlich ein Auto eigentlich ein perfektes Materiallager ist, wo es absurd ist, dass wir das am Ende nehmen, in eine Schrottpresse geben und am Ende daraus Baustahl machen, der dann auch noch weniger stabil ist, weil die ganzen Buntmetalle an der Stelle mit einschmelzen sozusagen, statt die wirklich auseinander zu bekommen und sie dadurch nicht zu verlieren, sondern halt weiter zu nutzen. Und da kann man natürlich von vornherein das Auto oder auch jedes andere Produkt so gestalten, dass es modular wieder auseinandernehmbar ist, dass ich mir wirklich überlege, wenn ich sozusagen nochmal den Schritt davor sozusagen gehe und sage, wie muss denn eigentlich, was ist denn eigentlich das Bedürfnis dahinter? Ich habe die Perspektive, ich muss, möchte eine gute Mobilität haben. Dann muss ich mir erstmal Mobilitätskonzepte erdenken. Und wenn dann sozusagen das Thema Auto oder vielleicht ist es dann doch der Bus, der oder das sozusagen doch das einzelne Individualverkehrsmittel, was aber sozusagen von anderen Menschen auch mitgenutzt werden kann. Da gibt es ja sozusagen ganz viele Perspektiven. Dann muss ich das Produkt natürlich am Ende so designen, dass es halt nicht wie jetzt einfach nur ein Haufen Schrott am Ende wird, der zu Baustall wird, sondern halt wirklich ja, als wichtiges Rohstofflager. Und dann habe ich auch ganz andere Chancen, andere Materialien einzusetzen und das auch an sich als Wert zu begreifen.
Das bedeutet aber natürlich, dass wir, wenn alles wieder zurückgeführt wird, auch ein ganz anderes Wirtschaftssystem brauchen. Denn es ist ja gerade schon auf Wachstum, auf Konsum, auf Verbrauch ausgerichtet. Wie müssten denn Wirtschaft, auch Politik und Gesellschaft so einen Wandel mitorganisieren, dass wir dieses Cradle-to-Cradle auch in größerem Umfang umsetzen können?
Naja, also sozusagen, ich finde, das ist immer so weit gegriffen, anderes Wirtschaftssystem. Natürlich müssen wir Dinge ganz neu anders denken. Wenn ich überlege, dass ich momentan sozusagen ein Auto dann einfach kaufe und dann danach sozusagen diese Rohstoffe irgendwie mir gehören und am Ende weiß ich gar nicht, was ich damit machen soll und dann irgendwie bringe ich sozusagen zur Verschrottung, dann ist das ja ein absurder Vorgang. Und natürlich braucht es da ein anderes Businessmodell dahinter. Aber dafür braucht es eigentlich nur ein Verständnis von den Unternehmen, dass diese Rohstoffe ja was wert sind und dass es Sinn macht, wenn sie die selber behalten. Oder wenn es halt vielleicht einen Dritten gibt, der diese Rohstoffe hält. Momentan haben wir ja sozusagen schon Angebote wie Leasing-Autos oder auch Carsharing, aber da sind die Autos dann selber dafür überhaupt nicht danach optimiert, dass sie ja, dass diese Materialien nicht verloren gehen und so bleibt es ein teures Marketing-Tool der Unternehmen, aber keins, was wirklich sozusagen sinnvoll ist, auch wirtschaftlich und auch bezogen für die Umwelt. Und das heißt, sozusagen das anders anzugehen und von vornherein zu überlegen, wie muss ich mein Geschäftsmodell danach ausrichten, dann ist es am Ende auch wirtschaftlich sinnvoll. Und ich glaube schon, dass es immer mehr Unternehmen gibt, die jetzt gerade auch merken, okay, mit den Rohstoffen wird es teurer und auch schwieriger, ja, damit umzugehen, was und die auch zu bekommen. Was müssen wir eigentlich machen, um sozusagen auch Rohstoffsicherheiten zu generieren? Und da einfach generell nur zu sagen, naja, ist es auf Wachstum ausgerichtet? Ich glaube, Wachstum ist nicht das, was sozusagen das Problem ist, wenn man sozusagen sich fragt, aber was für natürlich für eine Form von Wachstum? Also ich finde es schön, wenn meine Kinder wachsen. Ich finde das schön, wenn draußen der Baum wächst. Wenn wir ein kulturelles Angebot haben, was wächst, das ist super. Da gibt ganz viele Dinge, die toll sind, wenn sie wachsen. Also sozusagen das einfach nur so darzustellen, ist, glaube ich, eigentlich nicht unbedingt zielführend, sondern wir müssen uns natürlich überlegen, es kann ja sozusagen trotzdem auch Menschen geben, die uns weiter Services zur Verfügung stellen, die uns weiter sozusagen Dinge ermöglichen und die auch weiter aktiv sind und halt sozusagen ihre Arbeitskraft nutzen. Das ist doch super. Aber das kann natürlich nicht funktionieren mit einhergehend, dass wir sozusagen immer mehr Ressourcen dafür an der Stelle vergeuden, sondern wir müssen sie halt einfach nur geschickt nutzen.
Ich meine, das Konzept ist total super und ich kann mir gut vorstellen, dass grundsätzlich jeder prinzipiell sofort dabei wäre. Aber wo liegen jetzt doch noch die großen Hürden und Herausforderungen? Also wir müssen ja zum Beispiel die gesamte globale Lieferkette darauf einstellen, oder?
Natürlich. Also es geht halt schon auch darum, dass es schwierig ist, dass Menschen viele Dinge machen, weil sie auch schon immer so gemacht haben. Ich glaube, auch einige Unternehmen haben gar nicht jetzt immer böse Intentionen mit dem, was sie irgendwie tun, sondern Das ist halt Geschäftspraxis, die halt irgendwie funktioniert hat. Und warum sollte man die verändern? Und da ist es schon so, dass momentan natürlich sozusagen die Perspektive, dass Rohstoffe dann teurer werden oder auch Abhängigkeiten von Rohstoffen zum Beispiel bestehen, auf jeden Fall jetzt was ist, was ein bisschen mehr auch auf da reindrückt und auch sozusagen zeigt, okay, so funktioniert es nicht weiter. Neben dem, dass natürlich sozusagen die Diskussion um den Klimawandel und auch um sozusagen Müllmengen und auch Krankheiten, die wir damit herbekommen, sozusagen fahren. Ich glaube, sozusagen.
Also es ist eine Chance gerade.
Ja, also ich glaube, ein Verständnis dafür, dass das sozusagen so nicht weitergeht, ist jetzt schon da. Nur ich glaube, viele Menschen und auch Unternehmen und Menschen, die sozusagen Dinge herstellen, die sind einfach wirklich noch so, dass sie nicht genau wissen, wie könnte es denn anders gehen. Es ist, das ist ja das, was wir sozusagen aufzeigen wollen, dass es andere Möglichkeiten gibt und dass es auch für so eine Form des Wirtschaftens, dass es sinnvoll ist, so zu wirtschaften und dass es auch diese Möglichkeiten gibt. Also ich glaube, es ist jetzt schon die Zeit, Lösungen aufzuzeigen, wie die Dinge denn anders gehen können, weil viele Leute das eigentlich schon auch wollen, nur sozusagen es teilweise an Umsetzungskompetenzen fehlt, wie das denn gehen könnte.
Worin besteht denn dann ganz konkret Ihre Arbeit bei Ihrer NGO, die Sie ja mal als Verein ursprünglich gegründet haben, gemeinsam mit dem Wirtschaftswissenschaftler Tim Janssen 2012? Was sehen Sie als Ihre Aufgabe?
Ja, wir sind ein Team mit knapp 40 KollegInnen in Berlin, die sozusagen konkret genau das machen, was ich gerade sagte, also Optionen, Lösungsansätze aufzuzeigen, wie man denn so eine Wirtschaft anders gestalten kann. Wir haben auch noch 1000 Ehrenamtliche in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die das vor Ort auch mit voranbringen. Und unsere Aufgabe ist Bildungsarbeit, Vernetzungsarbeit, Impulse in sozusagen die unterschiedlichen Sektoren zu bringen. Das heißt, von dem Thema, dass wir sozusagen Unternehmen anstupsen und ihnen sagen, so hier, beschäftigt euch doch mal mit dem Thema oder Sektoren auch zusammenbringen, Workshops, Veranstaltungen organisieren, um sozusagen aufzuzeigen, wie das denn anders gehen kann, bis hin zu dem, dass wir Materialien für Schulen entwickeln und sozusagen mit SchülerInnen darüber sprechen, wie sozusagen man vielleicht auch anders wirtschaften kann und wie man gleich Dinge anders denken kann, also vielleicht auch eine Form des kritischen Denkens zu fördern, bis hin sozusagen zu der Perspektive, dass wir mit Kommunen daran arbeiten, wie sie denn ihre Kommune anders ausrichten können, ihre Gebäude anders bauen können, ihre Mobilitätskonzepte neu denken können und einfach sozusagen bis hin zu ihrer Beschaffung umzustellen. So arbeiten wir sozusagen mit ganz vielen verschiedenen Akteuren und sehen uns als die Organisation, die einfach das Thema verbreitet, dafür Öffentlichkeitsarbeit macht und Menschen genau sozusagen diesen Zugang dazu gibt, um zu sehen, dass man die Dinge doch ganz anders auch gestalten kann.
Sie haben ja das Cradle-to-Cradle-Konzept gar nicht entwickelt, sondern Ihr Vater war das. Er ist Professor für Chemie, Michael Braungart. Er hat gemeinsam mit einem US-amerikanischen Architekten William McDonough das Prinzip in den 1990ern entwickelt. Wann wurde Ihnen denn klar, dass Sie auch die Welt mitgestalten wollen? War das schon als Kind klar?
Naja, ich habe natürlich durch meine familiäre Prägung auf jeden Fall ganz gut gelernt, dass es wichtig ist, Dinge zu hinterfragen, sich zu Fragen zu stellen, warum Dinge so sein müssen, wie sie sind. Das ist vielleicht auch das, was manchmal in meiner Biografie sozusagen zum Anecken auch gebracht hat, wenn sozusagen Leute sich darüber genervt waren, dass ich immer frage, warum irgendwas so sein muss. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich das, was ich daraus auch mitgenommen habe. Ich habe dann mich dazu entschieden, statt Musik Umweltwissenschaften zu studieren, weil ich dachte, Musik kann ich auch noch parallel machen und mich mit den Naturwissenschaften zu beschäftigen und zu verstehen, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Das macht man vielleicht eher in einem Studium, schaffe ich vielleicht eher dann, mich damit auch mehr zu beschäftigen. Und habe dann sozusagen mir auch sehr viele verschiedene Nachhaltigkeitsansätze angeguckt. Und natürlich ist man gerade vielleicht so in seinen Teenagerjahren und auch noch in den Anfang 20er Jahren erstmal eigentlich kritisch gegenüber den eigenen Eltern, ob die irgendwie so recht haben mit dem, was sie immer da erzählen, und guckt sich sozusagen erstmal an, was alle anderen auch noch so erzählen, ob die nicht vielleicht doch mehr recht haben könnten. Aber sozusagen dann zu sehen, dass es sozusagen nicht reicht, in vielen der klassischen Nachhaltigkeitsansätze, die davon ausgehen, zu sagen, na, wir optimieren unsere Effizienz, wir versuchen, die Dinge, die wir machen, weniger schädlich zu machen und trotzdem am Ende einfach gegen die Wand fahren mit der Perspektive, weil wir ja sozusagen einfach zu viele, also dann an der Stelle sind wir zu viele dafür. Wir müssen die Dinge ganz anders machen, wenn wir so viele sein wollen, wie wir es sind, und wenn wir uns nicht als Pest auf diesem Planeten begreifen wollen, sondern als sozusagen Nützlinge. Und wenn wir sehen wollen, dass es doch schön ist, und wenn wir die Menschen als Chance begreifen. Und ich würde sagen, ich habe schon ein sozusagen eher positives Menschenbild, und ich sozusagen da auf der Perspektive, ich finde es schön, dass Menschen da sind und sie auch sozusagen zu feiern. Und ich freue mich darüber, dass ich Kinder habe, und sage nicht, besser, es gäbe keine Kinder, weil an welcher Stelle fangen wir denn an und was ist das sozusagen für ein Konzept? Das hat überhaupt aus meiner Perspektive nichts Lebensbejahendes. Und dann kommt man automatisch zu Cradle to Cradle und auch diesen Denkansätzen selber. Und dafür muss man sozusagen einfach nur ein bisschen logischen Menschenverstand haben. Und den
dann sind Sie dann doch bei Ihrem Vater gelandet, ja, sozusagen.
Naja, den dann sozusagen anzusetzen und zu sagen, na, es ist ja schön. Mein Vater hat ganz viele tolle Projekte gemacht. Der hat mit Unternehmen sozusagen gezeigt, wie man Produkte nach Cradle to Cradle gestalten kann. Der hat ganz viele Leuchtturmprojekte sozusagen vorangetrieben. Aber gleichzeitig zu sehen, dass das sozusagen in der breiten gesellschaftlichen Diskussion einfach noch viel zu wenig vorangetragen wird, dass es viel zu wenig Bildungsmaterialien dazu gibt, viel zu wenig Stellen einer Plattform und keine Institution, die wirklich sozusagen dazu diskutiert, und dann halt, diese Rolle brauchen wir eigentlich. Und das war sozusagen dann der Auslöser, zu sagen, okay, dann engagiere ich mich an der Stelle dafür, für eine Organisation, die genau das macht, die Bildungsarbeit macht, Vernetzungsarbeit macht und die das Thema in die Mitte der Gesellschaft rückt.
Also Ihr Vater war sozusagen der Wissenschaftler dahinter. Ihre Mutter haben wir noch gar nicht erwähnt, die kennen vielleicht einige auch. Es war die erste Frau im internationalen Vorstand von Greenpeace, später Umweltministerin in Hannover unter Gerhard Schröder. Also das bedeutet, das Engagement Ihrer Eltern hat sich auf Sie ausgewirkt, und Sie übernehmen dann jetzt neben Politik und Wissenschaft das zivilgesellschaftliche Engagement. Vielleicht können Sie noch mal kurz sagen, wer ist denn jetzt schon dabei? Also welche Unternehmen arbeiten schon mit Ihrem Konzept?
Naja, es gibt ganz viele Unternehmen, die jetzt ja verstanden haben, dass es so nicht weitergehen kann und die erste Schritte gehen, und unter dem sozusagen, mittlerweile ist ja auch nicht nur Unternehmen, sondern auch die EU-Kommission hat sozusagen mit dem Circular Economy Package ziemlich viel auch in die Richtung schon rausgebracht. Ursula von der Leyen hat sozusagen ganz klar die Waschmaschine, die man sozusagen nur nutzt, dargestellt, und auch viele Ansätze von der Perspektive des Designs, und all das ist sozusagen jetzt schon an einigen Stellen angekommen. Trotzdem ist sozusagen dann immer die Frage, okay, was heißt das jetzt, dass es nicht einfach wieder wie Nachhaltigkeit noch ein neues Buzzword sozusagen kommt daher, sondern was muss denn wirklich dahinter stecken? Und mit Cradle to Cradle definieren wir damit sozusagen einen relativ klaren Qualitätsstandard, wo wir sagen, na so, das ist das, was wir darunter verstehen, und es reicht nicht, irgendwas nur wieder sozusagen in Kreisläufe zurückzubringen, sondern man muss sich das von vornherein anders überlegen. Und da gibt es sozusagen von Textilherstellern über die Baubranche bis hin zu den Reinigungsmitteln sozusagen einfach ganz viele Unternehmen, die gesagt haben, na, wir machen das jetzt, wir machen uns auf den Weg. Es gibt auch immer wieder einzelne Unternehmen, die sozusagen leider noch nicht die große, die große Unternehmensstrategie dahinter haben und dann mal nur ein einzelnes Produkt auf den Markt bringen. Und das ist dann auch teilweise sozusagen, geht dann irgendwie unter oder wird halt auch in dem, ist dann die Frage, wie kann man das sozusagen vermarkten, wenn man nur ein Produkt danach herstellt. Aber es gibt auch schon einige, die gesagt haben, na, wir machen jetzt setzen uns eine Roadmap und wollen wirklich unser ganzes Unternehmen danach umstellen und alle unsere Produkte und alle unsere Produktionsprozesse. Und die sind damit auch sehr erfolgreich. Also sozusagen von dem Teppichunternehmen, was sagt, naja, sie haben durch Cradle to Cradle eine ganz andere Form der Wirtschaftlichkeit wieder erreicht. Sozusagen bis hin zu dem Reinigungsmittelhersteller, der sagt, naja, wir machen das nur. Und das ist sozusagen auch unsere Firmenphilosophie. Also da gibt es schon, die Beispiele gibt es.
Und vor allem viele kleine.
Natürlich noch viel.
Ja, kleine Familienunternehmen, genau. Also müssen welche nachkommen. Es sind, glaube ich, die Vorreiter sind vor allen Dingen kleine Familienunternehmen, die sich auf der Grundlage von Cradle to Cradle arbeiten, habe ich gesehen.
Ja, klein ist das für die vielleicht auch noch nicht
einfacher?
Mehr. Ja, also okay. Klein würde ich jetzt auch nicht sagen, sozusagen. Also da gibt es sozusagen schon auch mittelständische so Familienunternehmen, die das machen, die vielleicht eher diejenigen sind, die sich dann auch überlegen, wie kann ich das in meine in meine sozusagen langfristige Strategie integrieren und die vielleicht als auch in der Unternehmenskultur eher diese Perspektive haben, sich zu überlegen, was muss denn eigentlich passieren, damit mein Unternehmen auch in 5, 10, aber auch 20 Jahren noch sozusagen ein gutes Unternehmen ist und noch wirtschaftlich funktionieren kann. Und da sind sozusagen solche Überlegungen vielleicht noch stärker dran. Aber man sieht jetzt selbst da die ganz großen Unternehmen, dass sie merken, sie müssen das angehen, aber dass die halt eine viel größere Schwierigkeit haben, wenn sie sozusagen jedes Quartal ihre Zahlen vorlegen müssen und sozusagen nicht unbedingt begründen können, warum sie jetzt in das Thema für eine langfristige Perspektive investieren und es sich sozusagen langfristig auch wirtschaftlich rechnet, aber vielleicht nicht im nächsten Quartal schon.
Und Aktionären gegenüber vielleicht verpflichtet sind bei den großen Konzernen.
Genau.
Ich hatte vorhin schon mal gesagt, es müssen ja auch teilweise globale Lieferketten darauf umgestellt werden. Ist denn Ihre NGO auch international vernetzt? Also wird parallel in anderen Ländern auch an der Umsetzung der Kreislaufwirtschaft gearbeitet?
Ja, vernetzt auf jeden Fall. Also wir sprechen natürlich mit vielen verschiedenen Akteuren. Unter anderem arbeiten wir auch mit Akteuren wie der GEZ zusammen oder sozusagen sind einfach auch im Austausch mit Menschen, die in den Lieferketten unterwegs sind. Also gerade wenn man sich so ein Beispiel wie dieses Textilbeispiel anguckt, was ich ja gebracht habe, dann ist natürlich sozusagen da ja ein Großteil der Produktion entsteht ja gar nicht hier in Deutschland, sondern entsteht in Ländern des globalen Südens. Und sozusagen da dann auch zu gucken, okay, welche Akteure gibt es dort und was sind auch sozusagen deren Perspektive, das ist natürlich auch eine Aufgabe von uns. Vor allem auch sozusagen auch ein Umdenken mit voranzubringen und zu sagen, naja, wenn man sich eigentlich überlegt, wieso müssen denn sozusagen wir anderen Ländern vorschreiben, dass sie jetzt sozusagen kein CO2 mehr verbrauchen dürfen, aber wir haben das sozusagen in Mengen und sie sagen dann, naja, wir haben auch vielleicht das Bedürfnis auch dazu landen. Ist es nicht vielleicht sinnvoller, wenn solche Länder gleich sehen, dass sie gar nicht erst sozusagen unsere falschen Wirtschaftssysteme einführen müssen oder weiter voranbringen müssen, sondern gleich umschwenken auf ganz andere, die vielleicht ihnen dann sogar einen Vorsprung am Ende ermöglichen. Und wenn man sozusagen sich rohstoffreiche Länder anguckt, wie in Lateinamerika zum Beispiel, dann ist es doch eigentlich absurd, dass diese Länder zum Beispiel eigentlich rohstoffreich sind, aber bitterarm. Und dass die Rohstoffe zum Beispiel alle dann zu uns gehen, sozusagen wir daraus halt irgendwie unsere Autos etc. herstellen und die am Ende gar nichts davon haben. Und wenn Sie zum Beispiel dann sehen würden, dass Sie sagen, ja, wie Aluminium oder Kupfer, das sind solche Metalle, die ja zum Beispiel oft daherkommen, wenn die gar nicht mehr verkaufen würden, sondern zum Beispiel nur noch uns zur Nutzung geben würden, dann wären das ja auch wiederum ganz andere Wirtschaftsverhältnisse, die damit entstehen würden. Dann würden sie sozusagen auch langfristig an dem Reichtum ihres Landes, an dem Rohstoffreichtum ihres Landes profitieren können. Und
müssten sie selber auch nutzen, ne? Also sie müssten dann wahrscheinlich, ist dann die Kreislaufwirtschaft auch regional und lokal ausgerichtet? Dass,
nö, nicht gerade unbedingt.
Im globalen Süden.
Nee, also ich würde sozusagen sagen, warum kann nicht sozusagen so ein Land dann zum Beispiel uns sowas wie Aluminium einfach nur zur Verfügung stellen und dafür dann aber an der Stelle sozusagen die sozusagen eine Nutzungsrate von uns dafür zu bekommen und das Material nicht abzugeben. Dann wäre da, würde damit ganz anders umgegangen werden. Dann könnte man sagen, na, das Material wird sozusagen nur genutzt. Wir profitieren weiter davon, dass es eigentlich uns gehört. Und am Ende geht es halt nicht verloren, sondern bleibt in Kreisläufen. Und
aber so müsste man dann dafür Miete zahlen oder sowas? Weil irgendwo von müsste das Land natürlich auch leben, wenn sie es uns zur Verfügung stellen. Ja, okay, gut.
Also, ja, natürlich. Ja. Also sozusagen, wenn ich etwas, ich kann ja einfach den Nutzen verkaufen, ohne dass ich das Material an sich verkaufe. Und dann kann ich sagen, okay, du kannst daraus jetzt 10 Jahre ein Auto herstellen und dann können wir neu verhandeln, was ich damit, was der Rohstoff dann wert ist. Warum soll das denn sozusagen an uns übergehen an der Stelle?
Ich glaube, das ist immer wieder die Frage, an der man endet. Warum? Warum ist es eigentlich so, wie es ist? Warum sind wir an diesem Punkt gekommen, wenn Dinge, so wie Sie sie gerade dargestellt haben, doch also fast schon einfacher wirken und fast also vor allen Dingen klimaneutraler und umweltschonender sind, wenn wir einfach alles mal umstellen würden. Jetzt ist das so, Frau Gräfin, Ihr Vater hat das Cradle-to-Cradle-Prinzip schon vor über 30 Jahren entwickelt und es geht noch sehr langsam voran. Frustriert Sie das manchmal?
Ja, natürlich frustriert einen das manchmal. Also wenn man auch sieht, wie viele Kipppunkte schon überschritten sind und gleichzeitig Menschen davon sprechen, dass wir jetzt mal uns irgendwie Ziele für 2030, 2040, 2050 setzen, dann frage ich mich schon, irgendwie haben die Leute den Schuss nicht gehört. Natürlich, also das ist ja sozusagen, das irritiert einen dann schon und es ist auf jeden Fall was, wo ich auch ganz klar verstehen kann, dass auch andere Umweltbewegungen dann sozusagen wirklich wütend werden. Aber ich glaube sozusagen trotzdem, dass man nicht sozusagen vergessen darf, dass so Systeme trotzdem einfach auch sehr komplex sind und dass sozusagen zwischen dem Verstehen und dem Umsetzen auch Zeit es Zeit auch braucht und wir es, glaube ich, jetzt vor allem brauchen, dass Menschen wirklich verstehen, dass wir dass wir jetzt verstehen müssen, dass ganz viele Menschen jetzt verstehen müssen, wie wir es anders machen müssen und dass dafür sozusagen ein bisschen Verschlimmbesserung und ein bisschen sozusagen Schadminimierung wirklich nicht mehr das ist, was angebracht ist in der heutigen Zeit und dann wirklich ins Handeln zu kommen. Und ich glaube, da müssen wir halt ganz viele Menschen zusammenbekommen. Und da sehen wir schon, dass wir in den letzten Jahren auch deutlichen Aufschwung, auch zum Beispiel bei uns in der Organisation hatten, viele Menschen auf uns zukommen, auch aktuelle politische Entscheidungsträger etc., die wirklich interessiert sind daran, auch zu lernen, wie es geht. Und das war ja vor 30 Jahren noch nicht so. Also da war die Debatte wirklich noch eine ganz andere. Und da hilft es natürlich, wenn man sozusagen viele Menschen hat, die jetzt verstehen, worum es geht und die zusammenzubringen und dann auch in die Umsetzung zu kommen.
Auch aus der Politik, glaube ich, werden immer mehr Verantwortliche aufmerksam auf dieses Thema und greifen es auf.
Ja, genau.
Ja, jetzt habe ich am Anfang gesagt, also ich habe gerade nochmal geguckt, ich habe gesagt, es klingt utopisch. Ich hatte ja nicht gesagt, dass es eine Utopie sei. Es klingt utopisch, aber was wir jetzt auf alle Fälle gelernt haben nach unserem Gespräch ist, es ist einfach groß. Es ist ein großer Wandel. Ich möchte jetzt nicht radikal sagen, weil radikal immer so negativ konnotiert ist und weil es immer so wie gleich so einen Schock auslöst, sondern es ist einfach ein ganzheitlicher Ansatz, der viel verändern würde. Und wir haben nicht so viel Zeit. Das müssen wir also alle mal schnell angehen. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Frau Gräfin.
Vielen Dank Ihnen für das Gespräch.
Ja, Nora Sophie Gräfin leitet die Cradle-to-Cradle-Nichtregierungsorganisation, arbeitet gemeinsam mit ihren Eltern an einem Lösungskonzept für eine bessere Zukunft und zwar durch eine völlig neue Kreislaufwirtschaft, in der alles wieder zurückgeführt werden kann und dahinter steht das Bild eines nützlichen Menschen, der nicht nur zerstört und schadet. Das ist ein positiver Ansatz und wenn wir unsere Zukunft gestalten wollen, dann braucht es halt solche Visionen und Konzepte. Darüber haben wir gesprochen in Grad Global. Das ist ein Podcast der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima. Und das ist eine Initiative des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Mein Name ist Anja Backhaus. Ich freue mich, wenn ihr Anregungen in die Kommentarspalte postet oder uns gerne auch Vorschläge macht für weitere Gäste, mit denen ich dann über Entwicklung und Klima sprechen kann. Dankeschön und bis bald.